Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid zu unserem nächsten Online-Gottesdienst heute. Begrüßen möchte ich auch einen Winfried, der uns heute die Predigt hält zum Thema Prediger. Da sind wir auch mal gespannt. Ich habe euch was mitgebracht heute Morgen. Das habe ich gerade heute Morgen noch schnell meiner Tochter in Auftrag gegeben. Das kennt ihr wahrscheinlich. Im Moment hängt das irgendwie überall in jedem Fenster von vielen Kindern ausgemalt, der Regenbogen. Alles wird gut. Wir bleiben zu Hause. Ihr kennt das. Ja, die Kinder haben das ausgemalt zum Trost, zum Zeitvertreib. Und in dieser Corona-Zeit, ich wollte eigentlich versuchen, heute Morgen das Wort mal zu vermeiden, aber irgendwie gehört es dann doch dazu, gibt es diesen Regenbogen so ein bisschen zum Trost vielleicht in dieser schwierigen Zeit. Ja, das ist im Grunde ja wie im wirklichen Leben. Da ist der Regenbogen ja auch dann da, wenn es eigentlich kritisch ist. Sprich, wenn es dunkel ist, wenn es ein Gewitter gab oder ja, man da ein bisschen Sorge hat, was da jetzt so passiert. Dann kommt die Sonne so ein bisschen dazu und dann entsteht ein Regenbogen zum Trost. Wie schön eigentlich. So ist das in dieser Welt. Und in dieser schwierigen Welt, in dieser angstvollen Welt, in dieser nichtigen Welt, der Regenbogen. Ich möchte noch zu Beginn des Gottesdienstes mit uns beten. Jesus, hab vielen Dank für diesen neuen Morgen. Jetzt hab vielen Dank, dass wir wieder Gottesdienst feiern dürfen. Möchte ich um deinen Segen bitten. Hab vielen Dank, Herr Jesus, dass wir immer wieder einen Regenbogen sehen dürfen. Und dass du uns dieses Zeichen gegeben hast. Möchte ich jetzt bitten für den Winfried, dass er ja die richtigen Worte hat für die Predigt. Möchte ich bitten um deinen Heiligen Geist. Schenk doch, dass wir erleben, egal wo wir heute Morgen sind, wo wir auch sitzen und uns das hier anschauen, dass wir deinen Geist erleben, dass wir dich erleben, dass wir spüren, dass du da bist und dass du uns jetzt nah bist. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir haben ja jetzt einige wunderschöne Feiertage miteinander verbracht. Ostern, Auferstehung, Pfingsten, Himmelfahrt. Und jetzt trauen wir uns mal im Juni an eine Predigtreihe zu einem alttestamentlichen Buch, das nicht gerade dafür bekannt ist, dass es das Gemüt aufheitert. Es geht um das Buch des Predigers. Der wird auch Kohelet genannt. Kohelet meint jemanden, der die Gemeinde zusammenruft, um ihr etwas Wichtiges zu sagen. Aber das, was der Prediger uns zu sagen hat, das ist ziemlich schwer verdaulich. Und wegen diesem deprimierenden Ton in diesem Buch gab es schon immer Versuche, das Buch am besten ganz aus der Bibel rauszunehmen. Es gab schon zur Zeit der Kirchenväter im 3. und 4. Jahrhundert Überlegungen, ob dieses Buch überhaupt so in der Bibel stehen kann. Aber es gibt in der Bibel sowieso etliche unangenehme Passagen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es ist auch nichts Ungewöhnliches, wenn man deswegen so den ein oder anderen Bibeltext eher meidet und dass darüber auch selten gepredigt wird. Beim Prediger handelt es sich gleich um ein ganzes Buch, was man am liebsten meidet. Am liebsten hätte man es gar nicht in den Kanon aufgenommen. Aber gut ist das nicht, wenn man schwere Texte aus der Bibel nicht liest. Sie sind wie die Ballaststoffe bei der Verdauung. Würden sie uns fehlen, wäre das schlecht für unsere geistliche Verdauung. Deswegen wagen wir uns an dieses Buch in den nächsten Predigten. Übrigens, schwer verdaulich ist auch manches, was Jesus gesagt hat. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Bei ihm kam auch nicht immer alles gut an, und zwar nicht nur damals bei den Pharisäern, sondern bis heute. Zum Beispiel, wenn er sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Oder wenn er sagt, fürchtet den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das sind Störaussagen. Solche haben wir viele in der Bibel. Man könnte auch sagen, es ist die ungeschminkte Wahrheit. Und solche Aussagen regen uns auf, sie rütteln aber auch wach. Sie schenken vielleicht eine gesunde Unruhe, um über die wirklich wichtigen Fragen nachzudenken und nach den richtigen Antworten zu suchen und sich nicht mit Vorläufigen zufrieden zu geben. Die Bibel verunsichert uns hier manchmal, damit wir ernsthaft nachfragen, was ist wirklich sicher? Und der Prediger ist definitiv ein Verunsicherungsbuch. Der evangelisch-lutherische Theologe Helmut Lampater beschreibt in seiner Einführung zum Prediger den Charakter dieses Buches mal so. Wer sich mit dem Buch des Predigers befassen will, der muss sein Herz fest in beide Hände nehmen. Die Worte reißen Wunden auf. Sie bohren sich tief und schmerzhaft ins Fleisch. Man kann sie, wenn man sie einmal gehört oder gelesen hat, nicht mehr vergessen und abschütteln. Hier redet ein Weiser, der mit unbestechlichem Ernst die Welt und das Menschenleben nach ihrem Sinn und Zweck befragt. Und alle halben Lösungen, allen falschen Trost radikal zerbricht. Der Prediger stellt Grundsätzliches in Frage, worauf ich als Mensch so gerne Wert lege. Aber das Buch Prediger vermittelt auch schöne Aussichten. Es lenkt den Blick nach vorne. Es stellt Fragen und diese Fragen bedeuten, dass Antworten gefunden werden müssen. Und deswegen lenkt es den Blick nach vorne ins Neue Testament. Wir finden neben diesen deprimierenden Aussagen tatsächlich sehr schöne prophetische Ankündigungen. Wir können ihre tiefere Bedeutung dann im Neuen Testament erkennen und sie von daher auch rückblickend bewerten. Ein paar Beispiele. Wir haben ja vor kurzem den ersten Brief des Johannes durchgenommen. Und da spricht Johannes vom rettenden Glauben an Jesus, dem Taten folgen müssen. Und das verknüpft er mit dem Kerngedanken des Predigers. Er schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 7, und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Den Gedanken aus Prediger 8, Vers 17, auch der wird im Neuen Testament aufgegriffen, das Tun Gottes kann kein Mensch ergründen. Und Paulus schreibt dazu in Römer 11, O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Im Prediger lesen wir auch, das Handeln der Gerechten und Weisen liegt in Gottes Hand. Und Paulus erklärt dazu in Epheser 2, Vers 10, dass das Gute zu tun zwar unsere Bestimmung ist, dass es aber von Gott kommt, dass wir dazu überhaupt fähig sind. Er schreibt, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wenn man die Worte des Predigers mit dieser neutestamentlichen Perspektive liest, dann wird das Buch immer freundlicher und immer heller, so wie der Regenbogen nach dem Gewitter, wie es Daniel eben gesagt hat. Je länger man liest und je länger man sich mit diesem Buch befasst und nach Antworten sucht, desto mehr tauchen Antworten auch auf. Und wir beginnen, das Positive in diesem Buch zu sehen. Wir knöpfen uns heute mal das erste Kapitel vor, das ich nach der Hoffnung für alle zitiere. Und da geht es los. In diesem Buch sind die Worte des Predigers aufgeschrieben. Er war ein Sohn von David und herrschte als König in Jerusalem. Und damit ist ja eigentlich vorneweg schon geklärt, auf wen das Buch zurückgeht. Da wird auch wie immer diskutiert, aber hier steht definitiv, es geht auf Salomo zurück. Wahrscheinlich stammt es auch alles von Salomo oder er hat es noch zusammengestellt. Vers 12 bestätigt das nochmal. Ich, der Prediger, war König von Israel und regierte in Jerusalem. Mit dem Sohn Davids, der in Jerusalem regierte, kann eigentlich nur Salomo gemeint sein, denn sein Halbbruder Absalom, der kurz durch einen Putsch an die Macht kam, der dürfte hier absolut ausfallen. Dafür, dass es um Salomo geht, spricht auch das Thema Weisheit, das das ganze Buch durchzieht. Salomo hatte eine Weisheit wie kein anderer vor ihm und nach ihm, weil Gott sie ihm zugesagt und geschenkt hatte. Das können wir in 1. Könige 3, Verse 7 bis 12 nachlesen. Da antwortete Gott Salomo im Traum: Ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Ja, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein wird. Mit dieser Weisheit, die wir auch in den Sprüchen Salomos finden, rüttelt der Prediger, obwohl er ganz bestimmt kein Kind von Traurigkeit war, gleich am Anfang an den üblichen Fundamenten unseres Lebens. Und er entlarvt sie als nicht tragfähig, wenn sie um ihrer selbst willen gelegt werden. Wie zum Beispiel die Tradition, die Arbeit, die Erfahrung sogar und das Wissen und auch die Lebenslust. Alles das sind nicht negative Dinge an sich, aber sie beantworten die Frage nach dem Sinn nicht. Ich lese in Prediger 1 weiter, ab Verse 2 bis zum Ende des Kapitels. Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger, nichts hat Bestand, ja, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang, doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Generationen kommen und gehen, nur die Erde bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Sonne geht auf und wieder unter, dann eilt sie dorthin, wo sie aufs Neue aufgeht. Der Wind weht bald nach Norden, bald von Süden, ruhelos dreht er sich und kommt dann wieder aus der alten Richtung. Unaufhörlich fließen die Flüsse, sie alle münden ins Meer und doch wird das Meer niemals voll. Nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen, so sehr er sich auch darum bemüht. Das Auge sieht sich niemals satt und auch das Ohr hat nie genug gehört. Was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Zwar sagt man ab und zu, so etwas ist noch nie da gewesen. Aber auch dies hat es schon einmal gegeben in längst vergangenen Zeiten. Niemand denkt mehr an das, was früher geschehen ist und auch an die Taten unserer Nachkommen, werden sich deren Kinder nicht einmal mehr erinnern. Ich, der Prediger, war König von Israel und regierte in Jerusalem. Ich gab mir viel Mühe, alles auf der Welt mit meiner Weisheit zu erforschen und zu begreifen. Doch was für eine üble Last ist das. Gott hat sie den Menschen auferlegt, sie sollen sich damit abmühen. Ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun und erkannte, alles ist vergebliche Mühe, gerade so, als wollte man den Wind einfangen. Was krumm gewachsen ist, kann man nicht gerade biegen und was nicht da ist, kann man auch nicht zählen. Ich überlegte und sagte mir, ich habe große Weisheit erlangt und viel Wissen erworben, mehr als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regierte. Dann dachte ich darüber nach, was die Weisheit eigentlich ausmacht und worin sie sich von Unvernunft und Verblendung unterscheidet. Doch ich musste erkennen, wer das begreifen will, kann genauso gut versuchen, den Wind einzufangen. Denn je größer die Weisheit, desto größer der Kummer. Und wer sein Wissen vermehrt, der vermehrt auch seinen Schmerz. Muss ausgerechnet Salomo so rumheulen, habe ich mich gefragt, wie kann einer, der Wohlstand, Macht, Friedenszeiten, Lebensfreude, alles eigentlich hat, ein von Weisheit verwöhnter König, der auch noch den ersten Tempel in Jerusalem baut, wie kann so einer so miesepetrig hier auftreten? Da kommt einem schon der Gedanke, dass Salomo wahrscheinlich der Falsche ist, um nach den Fragen, nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Aber diese Fragen wirft er ja definitiv mit seinen Feststellungen hier auf. Was soll das alles? Was soll mein ganzes Leben mit seiner Plage und mit seinen Freuden? Was soll es am Ende? Die Fragen aus dem Mund eines solchen Königs zu hören, dem es unverschämt gut ging, das klingt erstmal unglaubwürdig und auch irgendwie undankbar. Hat Salomo vielleicht mit seinen pessimistischen Weisheiten im Predigerbuch ganz schön übertrieben, so wie er es zum Beispiel auch mit seinen Frauen getan hat? Vor diesen Frauen hat ihn seine große Weisheit schließlich auch nicht bewahrt. Aber nein, Salomo übertreibt nicht, er entlarvt nur falsche Sicherheiten. Und da, finde ich, ist so ein König besonders glaubwürdig, der alles hat, weil er stellt fest am Ende, dass das, was er hat, Anerkennung, Arbeit, Wohlstand, die Sinnfrage nicht beantwortet. Auch wenn das alles sehr schön ist, es muss einen tieferen Lebenssinn geben, mehr als Job, Häuser, Familie, eine gute Rente oder sogar die Gesundheit. Alles ist eitel, so übersetzt Luther den Beginn dieser Klage des Predigers. Der Begriff ist ein bisschen ungeschickt übersetzt, weil es hier gar nicht um das Problem einer Selbstgefälligkeit geht, sondern es geht um Unbeständigkeit, Nichtigkeit, Vorläufigkeit. Und es geht auch um die scheinbar belanglose Wiederholung der Dinge im Leben. Es geht um viel, was kommt und geht, aber nur um sehr wenig, was bleibt. Da wird als erstes die Mühe angesprochen. Das, was uns ermüdet und Kraft kostet, das kommt immer wieder. Die Arbeit, die tägliche, die Erziehung, die Wissensaneignung, genauso wie die Wissensvermittlung, das Erinnern und das Weitergeben wichtiger Erkenntnisse an die nachfolgende Generation. Salomo stellt fest, selbst in den Lebensbereichen, die uns besonders wichtig sind, gibt es ein unerbittliches Kommen und Gehen und auch ein Vergessen. Und damit liegt er leider richtig. Wie oft hört man den Satz bei Beerdigungen, wir werden dich nie vergessen. Und dann wird die Erinnerung doch immer blasser. Wie viele haben sich schon ewige Liebe geschworen und sie hat sich als zeitlich sehr begrenzt entpuppt. In Vers 11 lesen wir, niemand denkt mehr an das, was früher geschehen ist, und auch an die Taten unserer Nachkommen werden sich deren Kinder nicht einmal mehr erinnern. Ich kann meinen Lebenssinn also nicht mal an meinen schönen Erinnerungen festmachen. Der Gedächtnisverlust lässt sich nicht aufhalten, ganz offensichtlich. Die Erinnerung an Menschen und ihr Lebenswerk verflüchtigt sich von Generation zu Generation. Obwohl lebenswichtige Erfahrungen von anderen längst vorher gemacht wurden, macht doch jeder lieber seine eigenen und hält die dann für die wichtigsten, erklärt sie zu dem Wesentlichen. Das Volk Israel ist hierfür ein Musterbeispiel, wie viel Wichtiges von Generation zu Generation immer wieder falsch gemacht wurde, weil man das Alte vergessen hat. Selbst Gottes schriftlich fixiertes Gesetz ist verstaubt und auf dem Speicher gelandet, für Jahrzehnte in der Zeit der Könige. Und wie sieht es bei uns heute aus? In unseren Häusern verschwinden die Bibeln doch auch. Der Mensch mit seinem Denken und Schaffen und auch mit seinem Erinnern ist nun mal vom Tod und von Vergänglichkeit betroffen. Da ist ein trauriger Kreislauf der Unbeständigkeit. Und genau das will uns der Prediger klar machen. Dann kommt aber in Vers 5 ein erster Lichtblick. Die Erde bleibt bestehen und die Sonne geht immer wieder auf. Der Wasserkreislauf wird angesprochen. Zum Glück ist er ein wiederkehrendes Ereignis, sonst könnten wir nicht überleben. Und alles das ist beständiger als der Mensch. Und da sind erste Hinweise auf etwas, was unvergänglich sein könnte. Unvergänglichkeit, die der Schöpfer selbst angelegt hat. Gibt das vielleicht meinem Leben Halt? Wenn es bleibende Werte gibt, dann darf sie jedenfalls nicht beim Menschen gesucht werden, sondern bei dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der vergleichsweise zuverlässige Kreislauf der geologischen, astronomischen und klimatischen Ereignisse bringen den Prediger aber dann doch wieder auf einen ziemlich negativen Gedanken. Ein neuer, düsterer Gedanke taucht auf. Dreht sich unser Leben vielleicht wie die Erde immer nur im Kreis? Sind Fortschritt und Wachstum eine Illusion? Treten wir am Ende vielleicht doch nur auf der Stelle? Verlagern wir die Probleme der Menschheit nicht einfach bloß, ohne wirklich voranzukommen? Ich habe beim Thema Umweltschutz zum Beispiel ganz stark den Eindruck. Wer fragt hier, woher wir die Energie nehmen zum Bau und zum Betrieb Zehntausender von Windkraftwerken? Oder wieso regt sich gerade niemand von den Klimaschützern darüber auf, dass in den nächsten Jahren 12.000 Satelliten ins All geschossen werden sollen wegen 5G? Was ist mit dem gigantischen Energieverbrauch und mit genauso einer gigantischen Abgasemission der Raketen, die dazu benötigt werden? Ganz zu schweigen von dem Weltraumschrott, der hier hinterlassen wird. Alles, damit wir noch schnelleres Internet haben und dass unsere ach so freundlichen Elektroautos auch noch autonom fahren können. Ich bin da jetzt ein bisschen sarkastisch, aber es ist wirklich so. Vor allem in Politik, Wirtschaft und Soziales, da trifft es vor allem bei den immer wieder gemachten Fehlern zu, was der Prediger hier sagt. Was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Oder wie es Gandhi mal ausgedrückt hat, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Alles ist irgendwie ziellos. Und das, obwohl wir nie genug reden, sehen und hören können. Und auf alle drei Punkte geht der Prediger in Vers 8 kurz ein. Da taucht schon bei der Sprache das erste Problem auf. Nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen. Oder wie Luther übersetzt, alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Und am Ende des Predigers fällt dann noch ein sehr passender Satz dazu, den ich als Schüler schon sehr gerne gehört habe, den ich nur unterstreichen kann. Prediger 12, Vers 12. Im Übrigen, mein Sohn, lass dich warnen. Es nimmt kein Ende mit dem vielen Bücherschreiben und das viele Lernen macht den ganzen Körper müde. Die richtigen Worte zu finden und sich zu erklären, ob schriftlich oder mündlich, das bleibt eine mühsame Angelegenheit. Das Thema Kommunikation ist deswegen ein Riesenthema. Vor allem, wenn man immer wieder das Gleiche sagen muss und trotzdem nicht verstanden wird. Versucht das mal, könnt ihr praktisch ausprobieren bei WhatsApp. Versucht da mal Absprachen, so dass jeder exakt weiß, was gemeint ist. Oder ihr kennt alle den klassischen Satz, räum doch mal dein Zimmer auf. Also zumindest als Teenager kann man da einfach nicht wissen, was mit gemeint ist. Und so ist es auch mit dem Sehen und mit dem Hören. Der Mensch liebt natürlich reizvolle Sinneseindrücke, aber er kann sie nicht sinnvoll verwerten oder zu selten. Deshalb funktionieren ja auch Fernsehen und Internet so gut. Immer wieder was Neues sehen und hören und doch immer das Alte. Ich weiß manchmal schon einen Tag später nicht mehr, wenn ich einen Film geschaut habe, um was es da eigentlich ging. Und ich stelle dann fest, es war nichtig. Es war vergänglich, ohne irgendeinen bleibenden Wert. Und dann wird Salomo ab Vers 12 sehr persönlich. Er beklagt das Geschenk seiner Weisheit als Last. Sie ist ihm aber nicht nur als Verantwortung zur Last geworden, sondern er merkt vor allem, dass die menschliche Weisheit die Welt nicht retten kann. Mit ihr kann man sehr gut regieren, aber mit dieser Weisheit lässt sich die Welt nicht retten und sie lässt sich auch nicht heilen. Der Abschnitt in Kapitel 1 spricht da für sich. Ich überlegte und sagte mir, ich habe große und viel Wissen erworben, mehr als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regierte. Dann dachte ich darüber nach, was die Weisheit eigentlich ausmacht, und worin sie sich von Unvernunft und Verblendung unterscheidet. Doch ich musste erkennen, wer das begreifen will, kann genauso gut versuchen, den Wind einzufangen. Luther sagt hier, nach Wind zu haschen. Denn je größer die Weisheit, desto größer der Kummer, und wer sein Wissen vermehrt, der vermehrt auch seinen Schmerz. Ein Professor an der Hochschule hat mir mal gesagt, je mehr du über etwas Bescheid weißt, desto weniger sicher kannst du sein, ob es richtig oder falsch ist. Auch das klingt für mich ziemlich deprimierend. Ob er den Prediger gelesen hat? Gibt er damit Salomo am Ende recht mit dessen düsterer Prognose? Was bringt uns das alles? Schule, Studium, Unterscheidungsvermögen, das Wissen, die Bildung, sogar die Weisheit. Das Leben kommt mir da manchmal vor wie so eine Kupplungsscheibe, die entkuppelt ist, die sich im Kreis dreht, aber irgendwie keine kraftschlüssige Verbindung hat. So ist es auch mit diesen Fragen. Wenn sie nur gestellt werden, ohne dass es Antworten gibt, dann ist das so, als würde man im Kreis rotieren und mal langsamer, mal schneller, aber am Ende doch auf der Stelle treten. Wie entkomme ich diesem Kreislauf von Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit? Woher kann ich eine befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Sinn meines Lebens bekommen? Und diese Frage stellt der Prediger. Darauf stößt er uns, ohne dass wir ausweichen können. Aber dann finde ich in diesem ersten Kapitel, dass es die Sehnsucht nach Antworten ausdrückt und auch eine Erwartung. Wahrscheinlich sogar das ganze Buch. Nur die Antwort finden wir in diesem Buch Prediger nicht. Wir brauchen die Perspektive, die über das Alte Testament hinausreicht. Sonst bleibt die Suche nach Antworten ein Haschen nach Wind. Ich versuche sie zu fassen und gleich sind sie wieder weg. Wenn man den Prediger isoliert vom Rest der Bibel liest, dann fragt man sich wirklich, worin in so einer ratlosen Spaßbremse der Wert liegen soll. Wo ist da die Weisheit Salomos, die Gott ihm geschenkt hat? Aber dann entdeckt man sie auf den zweiten Blick. Man entdeckt sie nämlich darin, wonach sich Salomo sehnt. Da landen wir mit seinen Fragen nicht bei der Weisheit an sich, sondern bei dem, der sie geschenkt hat, bei Gott. Und zwar endgültig durch Jesus Christus, den Salomo noch nicht kannte. Aber bei ihm finden wir die Antwort, auf die Salomo noch gewartet hat. Wenn es nach Salomo keinen Menschen mehr geben sollte, der weiser ist als er, dann war der eine ausgenommen, der Mensch gewordene Sohn Gottes. Der sagt von sich, siehe, hier ist mehr Weisheit als bei Salomo. Das steht so in Lukas 11, Vers 31. Vielleicht muss der Prediger deshalb so schonungslos in seiner Analyse sein, damit wir begreifen, wie belanglos und nichtig unser Leben ohne die Zuwendung Gottes durch Jesus wäre. Wir sollen begreifen, wie befreiend die Worte Jesu sind, wie sehr wir sie brauchen, wie sehr wir seine Erlösung brauchen, die Bestimmung, die uns ankoppelt. Die Kraft Gottes muss mit unserem Leben verbunden sein. Und bei ihm wird dein Leben durch Gottes Kraft, bei Jesus Christus, wird sie eingekuppelt. Und dann wird nichts mehr sinnlos bleiben, was du tust. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir danken dir für dieses Buch des Predigers, auch wenn es uns schwer eingeht. Aber wir sehen daran, dass du auch in deinem Wort sehr ehrliche Fragen stellst. Manchmal scheinen sie fast gottlos zu sein, aber sie öffnen den Blick auf dich. Sie lassen uns erkennen, wie sehr wir deine Antwort nötig haben, in Jesus Christus, deinem Sohn. Amen.
Hallo, ich freue mich, euch mal auf diese Weise guten Morgen sagen zu können. Und ich freue mich ganz besonders, euch zum Gottesdienst am kommenden Sonntag einzuladen. Am 14. Juni um 10 Uhr wollen wir Gottesdienst feiern im Gemeindehaus an der Bergstraße. Und ja, ihr habt richtig gehört. Wir wollen einen ersten, einen vorsichtigen Schritt gehen hin zu Live-Gottesdiensten. Es gibt da so ein paar Einschränkungen. Wir können leider nur mit 40 Leuten zusammen sein und wir müssen auch Mundschutz tragen. Wir müssen Abstand halten. Aber hey, das ist ein erster Schritt. Und wenn wir uns gut an diese Regeln halten, dann wird es weitere Lockerungen geben und dann können wir auch bald den zweiten Schritt gehen. Also, meldet euch schnell an bei Winfried Borlinghaus und sichert euch einen der 40 Plätze. Ich gebe euch mal seine Telefonnummer. 06756 158 9999. Ich freue mich schon auf euch. Und noch was für meine kleinen Freunde. Ich weiß, es gibt engagierte Mitarbeiter, die machen sich Gedanken, die überlegen, die planen, wie sie sich auch mit euch mal wieder treffen können. Betet für die. Betet für die. Damit sie ja gute Ideen haben. Betet für die Mitarbeiter in der Gemeinde, die auch sonst Verantwortung tragen, damit wir gute Schritte gehen können hin zu einem wirklich lebendigen Gemeindealltag hin. Spätestens seit Pfingsten, also seit letzten Sonntag, da wissen wir doch, woher die besten Ideen kommen. Vom Geist Gottes. Also, betet mit und dann wollen wir gemeinsam nach vorne blicken. Ich freue mich schon mal auf nächsten Sonntag. Tschüss!
Nach langem Verzicht dürfen sich zwei Haushalte endlich wieder ohne Probleme treffen. Das ist für uns eine gute Gelegenheit, eine Begegnungsaktion in der Gemeinde ins Leben zu rufen. Für Jung und Alt, Singles und Familie. Vielleicht möchtet ihr euch gerne mit jemandem treffen, den ihr noch nicht so gut kennt oder wo ihr es vorher nicht so genau planen könnt. Dafür wollen wir euch jemanden zulosen. Und wenn ihr mitmachen möchtet, könnt ihr gerne eure Kontaktdaten an Claudia Borlinghaus schicken oder ihr vorbeibringen, gerne auch per E-Mail oder am Telefon. Ihr eure Telefonnummer hinterlassen und gerne auch sagen, wie groß eure Familie ist. Am Gottesdienst vom 14.06. werden wir dann euch mit einer Nummer einem anderen Besuchspartner zulosen und euch in Kürze auch wissen lassen, mit wem ihr euch dann treffen werdet. Jetzt ist es vielleicht eine gute Gelegenheit für ein Treffen mit jemandem aus der Gemeinde, den ihr dadurch besser kennenlernen werdet. Macht doch mit!
Ich möchte uns jetzt noch den Segen zusprechen. Denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuversicht. Amen. Jetzt wünsche ich allen noch einen schönen, gesegneten Sonntag.
Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele.